Wie kann das Wort Gottes starke Wurzeln in unserem Leben schlagen? Wie geschieht das? Wo fängt es an? Wir müssen es lesen. Da fängt es an. Zeit verbringen im Wort Gottes, das ist, ich glaube, für uns alle, wenn wir ehrlich sind, immer auch eine Herausforderung, ein Kampf. Weil der Feind weiß genau, dass wenn wir anfangen, im Wort Gottes zu lesen und auch uns mit Gott selbst zu beschäftigen, dann wird er alles versuchen, uns daran zu hindern. Und deswegen ist es immer auch Kampf, aber es ist auch viel Freude, oder? Wenn wir es tun, dann sind wir ermutigt und gestärkt und gehen ganz anders in den Tag. Und deswegen wollen wir jetzt zu Anfang das Wort Gottes lesen. Wir sind in der Apostelgeschichte 16 mittlerweile. Diesmal ist es für mich etwas einfacher, so ein bisschen eine Wiederholung zu machen, weil ich letzte Woche auch hier stand und mich selber jetzt sozusagen wiederholen darf. Aber bevor wir das tun, wollen wir nochmal den Text lesen. Wir können aufschlagen Apostelgeschichte 16 ab Vers 16 und ich lese heute bis Vers 24. Ich glaube, im Gemeindebrief steht 22 drin, aber wir lesen ruhig bis Vers 24. Lasst uns gemeinsam den Text lesen. Apostelgeschichte 16. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie so viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Soweit unser Text, lasst uns noch mal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und Herr, wenn immer wir das Wort Gottes aufschlagen, müssen wir immer wieder erkennen, wie wenig wir verstehen von dem, was du uns sagen möchtest. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns heute Morgen hilfst, dein Wort zu verstehen. Dass es aber auch unsere Gedanken, aber auch unsere Herzen bewegt und uns verändert. Denn dafür hast du uns dein Wort gegeben, dass du unser Leben neu gestaltest, neue Werte hineinlegst, die dich verherrlichen. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du das tust in deiner Gnade, in Jesu Namen. Amen. Amen. Das Evangelium kommt nach Europa, so hatten wir letzte Woche die Botschaft genannt. Kapitel 16 schlägt sozusagen die nächste Kapitel auf. Wir haben gesehen, dass Gott in der Führung, wie er Paulus und seine Mitstreiter geführt hat, manche Tür geschlossen hat, aber auch Türen öffnet. Und das ist ein spannendes Thema, wie Gott Menschen führt. Und die wichtigste Frage, die ich euch letztes Mal mitgegeben habe, war welche? Gottes Wille für unser Leben. Ich glaube, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Und dass es wichtig ist, auch diese Frage an sich zu stellen, an sich heranzulassen, was hat eigentlich Gott mit meinem Leben vor? Was möchte Gott von mir? Und wir sehen bei der Führung von Paulus, wie Gott Türen geschlossen hat, aber dann auch die Tür geöffnet hat nach Europa. So kam das Evangelium nach Europa und schlussendlich wohin? Zu uns. Ja? Und wir haben gesehen, dass nicht nur Gott Türen schließt und Türen öffnet, sondern er öffnet auch Herzenstüren. Das können wir nicht. Wenn wir beten für das Ehepaar Bauer, Dann beten wir, dass Gott das Herz öffnet, dass sie verstehen, worum es geht und dass Gott es gut meint, dass er einen Plan hat, auch für ihr Leben. Und so sehen wir, dass die Lydia nicht nur ihr Herz geöffnet wird und sie versteht, worum es geht, sondern daraus folgt, dass sie auch ihr Haus öffnet. Das ist übrigens auch etwas sehr Schönes. Die Bibel spricht sehr häufig davon, über Gastfreundschaft, dass man sein Haus öffnet, dass man Menschen einlädt, Interesse zeigt, Gemeinschaft hat. Und das tut Lydia. Und aus diesem Ereignis entsteht eine Gemeinde. Und was wir auch immer wieder sagen dürfen und feststellen werden, auch im Leben von Paulus, aber auch in unserem Leben, wenn Gott uns zum Segen setzt für andere, dann fließt dieser Segen irgendwann auch zurück. Das ist nicht unsere Motivation. Aber das ist Gottes Gnade, dass wenn wir uns investieren in andere Menschen, dann irgendwann auch das wieder zurückfließt in unser Leben. Und das sehen wir auch bei Paulus, denn wir sind ja gerade in Philippi, der ersten Stadt, wo Paulus sozusagen sich gerade auffällt. Und ich möchte euch nur mal kurz ein Beispiel geben, denn später, nur ein paar Jahre später, schreibt Paulus ja einen Brief an die Philipper. Und er ist wieder mal im Gefängnis. Und schaut mal, oder hört mal zu, wie er über diese Gemeinde spricht, wie dieser Segen, den er weitergeben durfte, auch wieder zurückfloss in sein Leben. Ich lese es vor aus Philipper Kapitel 4, ab Vers 14. Er ist im Gefängnis und er schreibt jetzt diesen Brief, der voller Freude ist. Doch habt ihr recht gehandelt, so schreibt er jetzt an die Gemeinde, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, da bezieht er sich eben auf diese Situation, die wir letzte Woche betrachtet haben, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Er hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde gehabt. Sie haben für seine körperlichen Bedürfnisse im Gefängnis gesorgt und sie nahmen Anteil im Geben und Nehmen, denn auch nach Thessalonich, was ja später folgt auf seiner Reise, habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich die Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Und dann geht es weiter, dass Epaphroditus, einer aus der Gemeinde in Philippi, ihn auch besucht und dort diese Gabe überbringt und selber krank wird und fast stirbt. Aber hier sehen wir, dass dieser Segen, den wir weitergeben dürfen, auch zurückfließt. Und ich denke, dass es einer der schönsten Dinge überhaupt im Leben eines Christen ist, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und du durftest Werkzeug sein in Gottes Hand, den Menschen zu Jesus zu führen. Und das ist, glaube ich, eines der größten Freuden, wenn nicht die größte Freude nach der Bekehrung. Wir sehen aber in unserem Text heute, dass Paulus nicht nur und seine Mitstreiter nicht nur Lydia trafen, sondern ihnen begegnet jetzt hier eine Magd. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und wir haben gesagt, im Grunde genommen ist die Entstehung dieser Gemeinde durch drei Personen, die hier beschrieben werden. Es waren wahrscheinlich noch mehr, aber zumindest diese drei haben den Weg in die Bibel gefunden. Das ist einmal Lydia, dann ist es diese Magd, die keinen Namen hat, aber wir wissen, was sie beschäftigte. Und dann haben wir den Cornelius, den Kerkermeister, der dann das nächste Mal uns begegnet. Und so wollen wir, der Kerkermeister, der wird uns dann übernächste Woche, glaube ich, beschäftigen. Aber jetzt wollen wir uns mit der Magd beschäftigen. Und ich möchte mit euch erstmal nochmal durch den Text gehen und so ein bisschen meine Beobachtung, währenddessen ich den Text gelesen habe, mit euch teilen. Das Erste, was uns auffällt, wenn wir diesen Text lesen, ist, es heißt hier im Vers 16, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen. Das Gebet im Leben von Paulus war etwas sehr Wichtiges. Es war eigentlich, würde ich sagen, die Grundlage seines Dienstes. Wo immer er hinging, hat er versucht, Gemeinschaft zu suchen in der Synagoge, aber ich glaube, es war immer auch sehr stark geprägt vom Leben im Gebet. Das war seine Grundlage. Das heißt hier, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, und es kann durchaus sein, dass sie wieder an den gleichen Ort gingen, an diesen Fluss, wo wo die Frauen zum Gebet und zusammengekommen waren. Das kann sein. Aber wichtig für uns festzuhalten ist, das Gebet war im Leben von Paulus und seinen Begleitern ein ganz wichtiger Bestandteil. Ein zweites, was wir sehen, ist, es wird hier von einer Magd gesprochen. Das heißt hier, dass uns eine Magd begegnete. Ich finde diese Begegnungen in der Bibel immer extrem spannend. Und ich glaube, dass es nicht zufällig war. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass Gott diese Frau in das Leben dieser Männer geführt hat. Diese Begegnungen Gottes sind immer etwas ganz Besonderes. Sie sind nicht immer einfach, sie sind nicht immer vielleicht angenehm. Manchmal sogar empfinden wir, dass es zu einer Belastung wird. Das sehen wir ja auch im Leben hier von Paulus und seinen Mitstreitern. Aber grundsätzlich führt Gott Menschen in unser Leben. Mit einem Ziel, mit einem Grund. Und das sehen wir auch hier. Diese Frau begegnet Paulus auf dem Weg, als sie zum Gebet gehen. Und sie war speziell. Sie war ganz anders wie Lydia. Lydia war eine Purpurkrämerin, ja. Sie verkaufte, sie war eine Geschäftsfrau. Hier begegnen wir einer Frau, die einen Wahrsagegeist hatte. Also okkult belastet war, so würden wir es vielleicht formulieren. Was will uns das sagen? Dass Gott mit sehr unterschiedlichen Leuten arbeitet und auch ganz unterschiedliche Leute in unser Leben führt. Wie hier. Und da fiel mir gleich ein Text ein, als es um Wahrsagegeist ging, in Epheser 6, Vers 12. Und da möchte ich den Vers mal lesen, weil der wichtig ist, dass uns das bewusst wird. Wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, dann hat das immer auch eine geistliche Komponente. Es ist nicht nur das Gegenüber und der Mensch, der mir begegnet, den ich nicht kenne, sondern es hat immer auch eine geistliche Ebene. Und das wird sehr schön beschrieben in Epheser 6, Vers 12. Da heißt es nämlich, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Was wir gleich sehen werden, die Konfrontation, die ja Paulus mit dieser Frau hatte und wie das dann endet und wohin es führte, hat immer eine geistliche Komponente. Das ist ganz wichtig. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Und auch Menschen, die gebunden sind und ohne Gott unterwegs sind, ja, die sind unter der Macht des Teufels, und sie sind gebunden, sie werden festgehalten. Er benutzt sie zu seinen Zwecken. Und da heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen Region. Das sollten wir nie vergessen. In all den Herausforderungen in Beziehungen oder wenn Menschen in unser Leben kommen oder wir auf Menschen zugehen, die Gott in unser Leben führt, hat das immer eine geistliche Komponente. Immer. Und das ist wichtig. Und ein geistlicher oder ein Kampf oder ein geistlicher Kampf kann man nur geistlich kämpfen. Mit der Waffenrüstung Gottes, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist ein geistlicher Kampf. Und deswegen ist Gebet zum Beispiel ein ganz wesentlicher Faktor in den Begegnungen mit Menschen, die wir haben, dass wir für die Menschen beten. Ja, da fängt der Kampf an. Und wir alle verbringen so viel Zeit im Gebet, richtig? Wäre schön. Aber ich glaube, dass Gebet zum Beispiel, wenn ich jetzt in mein Leben hineinschaue, nicht nur die Zeiten sind, wo ich in eine Gebetsveranstaltung gehe, sondern es ist etwas, wo ich täglich, wenn ich unterwegs bin, mit Gott reden kann. Das kann beim Autofahren sein, das kann im Gespräch selber sein, dass man innerlich betet für das Gespräch, dass Gott mir Weisheit gibt. Denn er kennt das Herz des Menschen. Er weiß, was dem Menschen wirklich Not macht. Wir oft nicht. Und deswegen ist es gut, zu beten. Und hier sehen wir diese Frau und in manchen Übersetzungen oder im Urtext kann man diese Frau als Sklavin beschreiben. Denn wenn man ihre Lebenssituation betrachtet, die wir hier sehen, sie hatte einen Wahrsagegeist, sie konnte Dinge vorhersehen und sie hat durch dieses Vorhersehen Leute gehabt, die damit Geld verdient haben. Wir kommen gleich nochmal drauf, dass das auch ein Stück weit ein Bild ist eines jeden Menschen, dass er nicht wirklich frei ist. Und interessant in dieser in diesem Text ist folgende Aussage, die uns dann in Vers 17 gesagt wird. Dieser folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer, und jetzt hört die Botschaft, die sie verkündigt sozusagen öffentlich, sie schreit es heraus, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Was für eine Botschaft. War das richtig? Natürlich, war richtig. Und sie benutzt sogar im Urtext Elohim, der im Alten Testament sehr häufig vorkommt, über den Namen Gottes. Also sie hat wirklich die Botschaft sozusagen verkündigt, die eigentlich Paulus, mit der Paulus unterwegs war. Aber die Motivation oder der Hintergrund, woher sie das wusste oder aus welcher Quelle sie das sozusagen sagte, war alles andere als göttlich. Es war dämonisch. Und das führte mich natürlich dazu, dass ich mal so ein bisschen, es gibt viele Textstellen, aber ich möchte zwei herausnehmen, die uns so ein bisschen deutlich machen, dass auch die dämonische Welt, die okkulte Welt oder die dämonische Welt eine ziemlich tiefe Theologie hat. Ja, die kennen sich aus in der Schrift. Und zwar einmal in Jakobus möchte ich eine Textstelle lesen, die auch sehr bekannt ist. In Jakobus Kapitel 2, Vers 19, da heißt es folgendermaßen. Da sagt Jakobus, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Und jetzt kommt die Aussage danach. Auch die Dämonen glauben es. Und zittern. Also es ist nicht so, dass die dämonische Welt unwissend ist über die Gottes Welt. Sind ja gefallene Engel. Die sind theologisch gut ausgebildet, könnte man sagen. Aber sie leben konträr zu dem, was Gottes Willen und Gottes Plan ist. Und haben sich dem nicht untergeordnet. Eine andere Stelle, die sehr ähnlich ist, aus dem Leben von Jesus. In Matthäus 8 kennen wir auch die Stelle. Von dem Gerasener. Matthäus 8, ich lese euch die mal vor, weil das ist wichtig, dass wir das richtig einordnen können. Matthäus 8, 29, da heißt es folgendermaßen, da ist diese Begebenheit, also er fährt an das Ufer in Vers 28 der Gerasener und es liefen ihm zwei Besessene entgegen in Vers 28, die aus den Gräbern herauskamen. Sie waren gefährlich und so weiter. Und dann heißt es in Vers 29, es ist interessant übrigens, dass hier auch ähnlich wie bei dieser Magd etwas vorkommt. Und siehe, sie schrien. Das ist oft ein Zeichen dafür, wenn Menschen plötzlich extrem laut werden oder ja über die Stimmbänder hinaus schreien. Da ist schon irgendwie was komisch. Also es ist nicht so wie beim Fußball jetzt, ja, sondern hier lesen wir genauso wie in dem Text, den wir gerade gelesen haben, Apostelgeschichte 16. Und siehe, sie schrien. Und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Die wussten genau, wer er ist. Du Sohn Gottes. Und jetzt kommt der nächste Satz, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Die wussten genau, was auf sie zukommt. Dass Gott einen Zeitpunkt gesetzt hat, wo alle das Gericht auch über sie gefällt wird. Ihr Ende ist ihnen völlig bewusst. Und sie sagen, kommt das jetzt schon früher? Ist erstaunlich. Ja, also sie sind bewandert in der Schrift, also sie haben ein Erkenntnis über Gott, über Gottes Handeln, aber sie leben konträr und haben ja aus einer falschen Quelle sind sie unterwegs. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Wir kommen zurück zu unserem Text. Wie reagiert jetzt Paulus darauf? Wie hättest du reagiert? Vielleicht hätten wir gesagt, naja, die Botschaft ist eigentlich nicht schlecht. Ist ja eigentlich richtig, was sie sagt. Lass sie laufen. Könnte mir ja nützlich sein. Macht er aber nicht. Sondern es heißt in unserem Text, als er das hörte und das wiederholt hörte, also es hat tagelang immer sich wiederholt, heißt es hier, Paulus aber in Vers 18 wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von dir auszufahren. Warum wurde Paulus unwillig? Das ist Eine wichtige Frage, eine spannende Frage. Wir kommen gleich inhaltlich nochmal darauf zurück. Aber grundsätzlich können wir, denke ich, alle einstimmig sagen, weil die Quelle, von wo sie aus diese Dinge sagte, falsch war. Es war nicht richtig. Und Paulus wollte nicht, dass sein Werk oder sein Auftrag, den er hat von Gott, unterstützt wird aus einer anderen Quelle heraus. Ja? Und das machte ihm Not. Dieses unwillig ist auch ein Wort im Griechischen, was unterschiedliche Schwerpunkte haben kann. Er war betrübt, es war ihm eine Last. Ja, es drückt so ein bisschen unwillig, ist so ein bisschen neutral. Aber ich denke, dass er auch gespürt hat, diese Frau ist eigentlich in einer großen Not. Sie wird benutzt, sie ist versklavt. Also dass es nicht nur um die Botschaft an sich ging, die diese Frau vermittelte, sondern auch, dass sie selbst da drin völlig versklavt war und unfrei war. Das hat, denke ich, auch damit zu tun. Und dann reagiert Paulus, wie wir gelesen haben, in der Autorität der Apostel, und ich möchte das auch nochmal betonen, gerade in dieser Thematik der Dämonen, in 2. Korinther 12, Vers 12, war das ein besonderes Kennzeichen für die Apostel. Es ist kein Freibrief für uns Christen heute. Das möchte ich gerne betonen, es ist wichtig. Ich werde das gleich nochmal an einer anderen Stelle deutlich machen. Aber in 2. Korinther 12, 12 heißt es, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Dass Paulus diese Autorität hatte und in seinem Amt auch diese Vollmacht hatte, diesen Geist zu gebieten, auszufahren, war etwas Besonderes für die Apostel. Es ist nicht ein Freibrief für uns Christen heute, weil wir sind keine Apostel mehr. Wir haben nicht mit Jesus gelebt, wir haben ihn nicht sein Wirken gesehen, Augenzeugen, wir haben heute von 1. Johannes 1 gelesen und wir waren auch nicht bei der Auferstehung dabei. Das war eine besondere Zeit und deswegen auch eine besondere Vollmacht. Denn nur ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 19 kennt ihr auch die Stelle, wo die Söhne Skivas Folgendes sagen. Ja, sie wollten also auch Geister austreiben sozusagen und dann heißt es hier aber in Vers 15, aber der böse Geist, also als sie das praktizierten, diese sieben Söhne des jüdischen hohen Priesters, heißt es, aber der Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich. Das waren die Geister sozusagen, die darauf reagierten, als sie versuchten zu verbannen. Und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und dann wissen wir, wie es weitergeht. Also, das ist nicht etwas, womit wir leichtfertig umgehen sollen als Christen. Schon gar nicht alleine. Aber wir haben nicht den Auftrag, Menschen von Dämonen freizusetzen, sondern welchen Auftrag haben wir als Christen? Das Evangelium zu verkündigen. Und wo immer das Evangelium Wohnung nimmt in das Herz eines Menschen, da fliehen die Geister. Oder was immer auch dem Menschen Not macht. Das heißt nicht, dass es immer von jetzt auf gleich ist, aber es kann manchmal ein Prozess sein. Aber ich glaube, unser Auftrag heute als Christen ist das Evangelium zu verkünden, weil das Evangelium ist das, was das Herz des Menschen neu macht, aus der Sklaverei in die Freiheit führt. Darum geht's. Und deswegen ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Was folgt aus dieser Situation heraus, ist erstaunlich. Von der Frau wissen wir eigentlich gar nicht viel mehr, was danach passiert mit ihr. Ich persönlich glaube, dadurch, dass sie frei geworden ist und ja sozusagen ein neues Leben bekommen hat, dass sie auch ihr Herz mit dem Evangelium erreicht wurde. Das wissen wir nicht. Wir lesen hier von ihr nichts mehr. Wir wissen nur, dass die Reaktion der Leute, die mit dieser Frau Geld gemacht haben, jetzt sauer waren. Und sie werden auf den Marktplatz gezogen. Und interessant ist auch in unserem Text, dass es nur Paulus und Silas waren. Warum? Habt ihr euch die Frage mal gestellt? Warum nicht Timotheus und auch Lukas? Warum nur die beiden? Weil es hier explizit heißt, und die Volksmenge nahm sie und sie sprachen, diese Männer, die Juden sind. Wo war denn Silas her? Silas nicht, aber Lukas und Timotheus. Wo kamen die her? Was hatten die für eine Nationalität? Bei Timotheus war es, er war halb Grieche. Ja, sein Vater war Grieche, seine Mutter war Jüdin. Und wie war es bei Lukas? Lukas war Grieche. Er war ein Heide. Und deswegen wurden hier nur Paulus und Silas vor Gericht gezogen. Und was daraus entsteht, da möchte ich euch nur einen kleinen Vorgeschmack geben, denn aus dieser Situation heraus landen sie wo am Ende? Im Kerker, im Innersten. Und wen treffen sie dort? Den Kerkermeister. Die Frage ist, wie hätte man je den Kerkermeister, der immer nachts gearbeitet hat, wie hätte man den erreichen können? Am besten im Kerker. Oder nicht? Also Gottes Wege, wie er führt, aus dieser Not heraus, kommen sie in Begegnung mit der dritten Person in diesem Text, und das ist der Kerkermeister. Und der hört das Evangelium. Ist das nicht wunderbar? Nun, wir haben den Vorteil, dass wir die ganze Geschichte kennen. Für Paulus und Silas war es nicht so einfach. Sie taten das Richtige, wurden dafür bestraft, werden geschlagen und in das Innerste des Gefängnisses geworfen, in einen Stock gelegt. Die wussten noch nicht, dass sie einen Auftrag hatten von Gott. Wir schon. Deswegen ist es immer gut, sich so ein bisschen in die Situation hineinzuversetzen. Wie haben wohl Paulus und Silas sich gefühlt? Ja, wir sind hier im Willen Gottes unterwegs, wir haben den Auftrag Gottes wahrgenommen und jetzt sind wir hier. Ist spannend, aber da möchte ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen inhaltlich mit euch kurz ein paar Gedanken weitergeben, die wichtig sind. Die Magd in unserer Geschichte wurde benutzt. Sie wurde gelebt. Sie hatte nicht wirklich ein eigenes Leben. Sie lebte nicht in Freiheit. Sie war gebunden. Und das spiegelt eigentlich das Bild des Menschen wieder in unserer Zeit. Der Mensch denkt, er ist frei, ich kann tun und lassen, was ich will. Aber eigentlich ist er versklavt. So beschreibt die Bibel den Menschen. Wir sind versklavt unter der Sünde und wir haben einen Herrscher, der über uns wacht, der nicht möchte, dass wir in Freiheit leben. So wie diese Herren hier sie nur benutzt haben für ihre Zwecke. Sie haben ein Geschäft daraus gemacht. Sie hatten kein Interesse an der Frau. Wie es ihr dabei geht, oder? Sie haben nur ihren Gewinn gesehen. Das ist eigentlich ein schönes Bild, auch für den Menschen in unserer heutigen Zeit. Er lebt nicht, er wird gelebt und ist eigentlich versklavt. Epheser 2, 1 bis 3 beschreibt den Menschen vor seiner Bekehrung, also der Paulus beschreibt das sehr schön in Epheser 2, Verse 1 bis 3, da sagt er Folgendes, bevor er zum Evangelium kommt. Und auch ihr, die ihr tot wart in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt. Das ist, worin der Mensch sich bewegt und was ihn prägt und was ihn treibt. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben. In den Begierden unseres Fleisches, indem wir dem Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. So beschreibt die Bibel uns Menschen. Auch mich, auch mein Leben war mal so. Und das wird durchbrochen durch das Evangelium. Hier in dem Fall, in unserer Begebenheit, spricht Paulus zu dieser Frau, sei frei. Er spricht zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu, fahre aus. Und das ist so ein schönes Bild in Bezug auf das Evangelium, was das Evangelium machen kann im Leben eines Menschen. Dass er frei wird, neues Leben bekommt. Ewiges Leben bekommt und zu dem wird, wofür Gott den Menschen gedacht hat, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen. Das ist Gottes Plan für uns Menschen und das ist das Schönste und Größte, was im Leben eines Menschen passieren kann. dass er frei wird, aus der Sklaverei befreit wird und neues Leben bekommt. Und das ist das, was die Frau jetzt hier empfängt und auch erfährt. Und interessant in diesem Text ist ja die spannende Frage, die daraus sich entwickelt hat. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es kein anderes Evangelium gibt. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, darin der Mensch selig wird. Apostelgeschichte 4,12. Aber wir haben auch davon gesprochen, dass wir einen Auftrag haben, dieses Evangelium Brücken zu bauen. Wir haben davon gesprochen, 1. Korinther 9, wo Paulus sagt, dem Juden bin ich ein Juden, den Griechen ein Grieche und so weiter. Unser Auftrag oder ist auch das Evangelium entsprechend den Menschen nahe zu bringen, Brücken zu bauen. Aber die Frage ist, wo ist die Grenze? Es gibt so eine Redewendung, die kennt ihr alle. Der Zweck, wie geht er weiter? Heiligt die Mittel. Ist das legitim? Ist das ein christliches Konzept? Was würdet ihr sagen? Definitiv nicht. Es gibt eine Religionsgemeinschaft in unserem Land, die über 1 Milliarde Menschen betrifft, die genau das leben. Wisst ihr welche? Der Islam. Im Islam ist jedes Mittel recht, um das Ziel zu erreichen. Aber für uns Christen ist es nicht so. Und ich möchte noch mal ein Beispiel nehmen, das uns das so ein bisschen verdeutlicht. Denn es gibt eine ähnliche Situation, auch im Philipperbrief. Der kam mir dann in den Sinn, als ich mich mit dieser Frage beschäftigte. Der Zweck heiligt die Mittel. Ist das legitim? Ist die Quelle nicht so entscheidend? Ist der Weg nicht so entscheidend? Und interessant, es gibt eine Stelle im Philipperbrief, wo Paulus ja auch im Gefängnis war. Und in Kapitel 1, Vers 15 und 18 bis 18 finden wir folgende Situation. Er war im Gefängnis. In Vers 15 heißt es, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht. Also eine ähnliche Situation. Ja, aber ein bisschen, wir werden gleich sehen, was anders war. Andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht. Nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meine Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Also es war für Paulus, er war selber im Gefängnis und die Leute wollten ihm noch mehr Schmerz hinzufügen. Mit dem, was sie taten, wie sie es taten. Und jetzt die Reaktion darauf ist sehr interessant. Da sagt er in Vers 17, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, also er sagt, es ist egal, auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Es ist also eine ähnliche Situation. Die Frau hat auch die Wahrheit gesprochen. Und hier finden wir, dass Menschen die Wahrheit gesprochen haben, aus falscher Motivation heraus. Und Paulus reagiert hier völlig anders. Er sagt, ist mir doch egal. Hauptsache das Evangelium wird verkündigt. Was war jetzt hier anders? Nun, die Leute, die das verkündigten, waren auch Gläubige im Knast. Sie wollten ihm wehtun. Aber die Quelle war richtig. Sie haben sie nur falsch angewendet und sie waren neidisch auf Paulus, ja, sie wollten mehr Ruhm für sich haben, die Motivation und so weiter, darüber kann man reden. Aber der Kern dieser Aussage, dass Paulus hier nicht gesagt hat, also ne, hinweg mit ihnen, er sagt, ist mir egal, Hauptsache das Evangelium wird verkündigt. Ich freue mich darüber und werde mich auch weiterhin freuen. Der Unterschied ist hier folgende, dass es hier um Geschwister ging. Und bei der Frau, sie war dämonisch besessen. Die Quelle war falsch. Etwas, was daraus noch folgt, worüber man sich auch Gedanken machen sollte, glaube ich, ist, wenn wir über dieses Zweck heiligt die Mittel nachdenken, ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie weit können wir Brücken bauen, ohne dass wir etwas von der Kraft des Evangeliums wegnehmen. Und ich möchte mal einen Aspekt herausnehmen, Marketingstrategien. Es gibt eine Bewegung, die ist schon etwas länger unterwegs, die Marketingstrategien benutzt, um Menschen für das Evangelium zu öffnen oder nahezubringen, sagen wir mal so. Ist das legitim oder nicht? Gehen wir da vielleicht über eine Grenze hinaus, wo wir eingreifen in das Wirken Gottes, was er souverän macht, wo wir kein Recht haben, dieses Mittel zu nutzen, um Menschen sozusagen dafür zu gewinnen. Obwohl das Ziel ja ist, die Rettung des Menschen. Ist ein gutes Ziel. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Frage, dass wir uns damit auseinandersetzen sollten und müssen, wo ist die Grenze? Wo greife ich in etwas ein, was eigentlich Gottes Werk ist und nicht meins? Und ich glaube, das ist eine spannende Frage. Es gibt so ein paar Beispiele, und wir kommen jetzt auf die Zielgerade. Es gibt ein paar Beispiele im Alten Testament, wo wir auch drüber nachdenken können, in Bezug auf den Zweck heiligt die Mittel, über die Hebammen zum Beispiel, als sie die Anweisung kriegen, die Kinder zu, die männliche Geburt zu töten, haben die Hebammen zum Beispiel gelogen. Das ist ein spannendes Thema. Ich löse das nicht für euch auf. Ich gebe euch eine Hausaufgabe mit. Löst das mal selber für euch. Oder als Rahab, die Kundschafter, beherbergt, hat sie auch gelogen. Und sie wurde am Ende sogar in die Geschlechtsregister des jüdischen Stammbaums hineingenommen. Schon spannend. Oder Abraham, als er seine Frau als seine Schwester ausgibt. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das können wir definitiv sagen. Und wir müssen als Gemeinde, als Christen aufpassen, dass wir nicht in Dinge eingreifen, wo wir nicht eingreifen sollten. Das ist, glaube ich, wichtig in dieser Thematik. Ich komme zum Schluss. In der Anwendung, was machen wir jetzt mit unserem Text? Ich habe eigentlich zwei wesentliche Aussagen. Ja, wir haben den Auftrag, als Christen Menschen für Jesus zu gewinnen, das Evangelium zu verkündigen. Wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Aber nicht jedes Mittel ist da recht. Es gibt Grenzen und die sind sehr fein. Und da brauchen wir sehr viel Weisheit, dass wir nicht Menschen in etwas eingreifen, was eigentlich Gottes Werk ist. Weil wir tun den Menschen keinen Gefallen damit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder auch fragen, beim Brückenbauen, dass wir da weise mit umgehen. Ich habe mal einen Satz geprägt, den habe ich schon öfter hier gesagt. Gottes Werk getan auf Gottes Weg bringt immer Gottes Segen. Gottes Werk getan auf Gottes Weg bringt immer Gottes Segen. Das ist wichtig. Und deswegen stehen wir immer wieder auch in der Verantwortung, als Gemeinde oder als Christen zu sagen, wo sind die Grenzen? Wo gehe ich vielleicht zu weit im Verkündigen des Evangeliums, wo ich anfange, Menschen zu manipulieren oder ja, Türen zu öffnen, die eigentlich noch gar nicht geöffnet sind. Das Zweite, was wir aus unserem Text lernen können heute Morgen, ist, das richtige Tun ist immer unsere Verantwortung als Christen. Und das Zweite ist, was daraus folgt, die Konsequenzen, die überlassen wir gerne Gott. Versteht ihr, was ich meine? Paulus tat das Richtige. Er hat diese Frau frei gemacht durch diese Freisetzung des Geistes in ihrem Leben. Und die Folge dessen war, dass er im Gefängnis gelandet ist. Was aber nicht bedeutete, dass jetzt das Ende ist, sondern Gott hat den nächsten Kontakt hergestellt im Kerker. Das Richtige tun, das ist unsere Aufgabe. Und überlass Gott die Konsequenzen. Das ist manchmal, das ist leicht gesagt. Aber es kann manchmal sein in unserem Leben, dass wir in Situationen kommen, wo ich genau weiß, das ist das, was Gott von mir jetzt möchte. Aber ich weiß auch, was danach folgen kann. Und was wir lernen können ist, dass von Paulus, er tat das Richtige und überließ die Konsequenzen Gott. Denn wir wissen, was hat er mitternachts im Gefängnis gemacht mit Silas? Er hat gesungen. Er hat nicht gezweifelt. Er hat nicht hinterfragt. Er hat gesungen und Gott angebetet. Und das kann auch Gott in unserem Leben tun, wenn wir ihm vertrauen. Und dazu ermutigt uns das Wort Gottes, dass wir immer wieder lernen, zu Jesus zu laufen und alles von ihm zu erwarten. Denn er macht es gut. Lass uns noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für diese Begegnung, die Paulus mit dieser Magd hatte und was daraus entstanden ist auch. Und dass du keine Fehler machst und dass dein Evangelium Menschen freisetzt. Wir wissen nicht, wo die Frau, ob sie zum Glauben kam oder nicht. Das ist ein Geheimnis. Aber wir danken dir, dass diese Frau ein Leben bekommen hat und nicht mehr in dieser Sklaverei unterwegs war, nämlich durch Wahrsagen ihr Geld zu verdienen für andere. Danke, Herr, dass du durch das Evangelium Menschen frei machst und zu einem neuen Leben führst. Und da wollen wir dich bitten, dass du uns viel Freude dabei gibst und auch Kraft und Weisheit auch im Umgang mit Menschen, die du in unser Leben stellst. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.